Habt ihr doch ein Lied weniger gemacht, als auf dem Plan steht. Der Pastor ist noch nicht ganz vorbereitet gewesen, aber na gut, sei flexibel, sagt die Bibel, hat mir mal jemand gesagt. Okay, gut, aber ihr seid ja auch eine geduldige Zuhörerschaft, nicht wahr? Genau. Ja, ich habe euch heute mal so ein kleines, wirklich kleines, sehr leichtes Rätsel, denke ich, mitgebracht. Und zwar, ich habe mir mal etwas ausgemalt, ich befürchte, es ist zu einfach. Was ist denn das hier? Naja, okay, war schon klar. Smartphone, da hätte ich wahrscheinlich Michael Grätl auch mit verbundenen Augen gucken lassen können. Genau, ja, ein Smartphone ist ja nun irgendwie sehr gegenwärtig, allgegenwärtig geworden, ne? Dieses lustige Ding mit seinen vielen, vielen Funktionen, ne? Also, weiß nicht, also was soll ich, ne? Hat man immer ein Navi dabei? Telefon, na gut, das ist ja langweilig, das hatten wir früher auch schon, hat einen Wecker dabei, seine Fotos, ein Fotoapparat, seine Adressen, natürlich eine Bibel, oder hat jemand keine Bibel dabei? Gut, okay, also eine Bibel drauf und ein Diktiergerät und, ne? Alles Mögliche ist da drauf. Was dann dazu führt, dass man das dann zum Teil allgegenwärtig in seiner Hand hat, manche Menschen jedenfalls, ne? Und man merkt schon, muss ein bisschen aufpassen. Okay. Aber was braucht es denn nun alles, dass das Ding funktioniert? Weil das geht ja nicht einfach so, oder? Was braucht ein Smartphone alles, dass es funktioniert? Und ich bitte mal um Beiträge. Was braucht man alles denn, bitte? Strom, genau. Oh, Strom, ne? Strom braucht das Ding. Was braucht das Ding noch? Ich schreibe mal Software, okay? Okay, also irgendwie muss da was drauf, so einfach nur so als... Als Hardware-Knochen ist es ein bisschen wenig, ne? Also Software muss da irgendwie drauf, ja? Onkel Daniel? Na gut, sind wir sehr sauber. Also muss da, das Ding darf nicht einfach nur eine Blechkiste sein, sondern es braucht auch Hardware, ja? Mit dem Ganzen und so weiter. Was ist das? Okay. Batterien verbuchen wir jetzt unter Strom. Okay. Gut, was brauchen wir noch? Okay, also nicht alle gleichzeitig. Du sagst ein Bediener. Okay, ich sag jetzt mal, dass der Bediener sitzt davor, ne? Oder der, die das Bedienerin, ne, sitzt davor und überlegt jetzt, das eben zu tun. Gut, was braucht es noch? Jetzt bitte mal kurz der Anita zuhören, bitte nochmal. Unendlich viel Zeit. Warum unendlich viel Zeit? Ah, okay, also es kann, das ist ja mehr aber eine Folge, dass es sehr viel Zeit fressen kann, da muss man echt aufpassen. Okay, aber ich packe mal einen anderen Punkt dazu, das hat mir mal, hat mich meine Tante mich daran erinnert, die ist Mitte 80, dass man nämlich, okay, oder Waltraud? Man braucht was? Okay, also man muss es natürlich auch irgendwie geschenkt bekommen oder muss es sich kaufen. Okay, gut, Karl-Heinz? Bitte? Eine Netzverbindung. Also ich sag mal, es braucht irgendwie so eine Art Betreiber, sage ich jetzt mal. Irgendeiner, der so das Ding aufbaut, ne? So, dass da irgendwo eine große Antenne steht, dass man sich da einloggen kann. Manfred? Ein Handyvertrag. Da kommt unser Kassierer ins Spiel, nicht wahr? Also irgendwie, da muss ein bisschen Kohle reinfließen. Ne? Ich sag mal, ein bisschen Geld, ja? Eine SIM-Karte, die kostet ein bisschen was. Man muss ein Guthaben haben, damit das funktioniert. Daniel? Das Wissen, das war das mit meiner Tante, was ich gerade sagen wollte. Die hat sich so ein Ding gekauft, war dann auch bei mir und bei uns zu besuchen. Da habe ich ihr ein bisschen geholfen, hat Daniel ein bisschen geholfen. Wir haben ein paar Wochen telefoniert. Sie hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf das Ding. Ne? So, man braucht ein gewisses Wissen dafür. Und ich sage mal, was jetzt vielleicht besonders unspektakulär ist, aber was wahrscheinlich schon mancher erlebt hat, das Display muss heile sein, ne? Das ist also auch ja so ein Ding, mittlerweile gibt es ja schon diese Panzerfolien. Das Handy, was ich jetzt habe, hat einen großen Vorteil, dass es eine extrem lange Akkulaufzeit hat. Also es ist wirklich der Wahnsinn gegenüber dem alten Handy. Dafür ist es aber auch knapp dreimal so schwer. was dazu führte, dass man, wenn ich es rausgenommen habe, es mir dauernd runtergefallen ist. Ne? Gott sei Dank ist es dabei heile geblieben, hat nur so ein bisschen was abgekriegt, aber da kann es dann auch schnell im Eimer sein. Okay, wir merken also, damit dieses Handy funktioniert und dann das tut und dann auch so viel Zeit kosten kann, wie Anita das ansprach, ne, braucht es eine Reihe von Faktoren, damit das mit dem Handy so funktioniert. Und mit dem Christsein, ist das ähnlich. Das Christsein braucht eben nicht nur diese eine Bedingung, du hast dich für Jesus entschieden und dann läuft der Laden, ne? Christsein. Sondern damit man als Christ, damit es als Christ funktioniert, braucht es auch so ein paar Grundpfeiler. Letzten Sonntag war deswegen das Thema Bibel dran. Als Christ unterwegs zu sein und von der Bibel keine Ahnung zu haben, kann eigentlich nicht funktionieren. Ist praktisch, als wenn du eine 20 würfeln willst und du hast zwei sechsseitige Würfel in deinem Würfelbecher. Kann einfach nicht funktionieren. Auch wenn du dir noch so gut würfelst mit den zwei Dingern, Christsein ohne Bibel ist ein verlorenes Spiel. Das nächste als Christ ist, dass man irgendwie einen Zugang zum Gebet braucht. Weil es ist genauso, stell dir Ehe vor, überhaupt Freundschaft, Partnerschaft, Beziehung und Kommunikation findet eigentlich nicht statt. Dann kannst du diese Beziehung wirklich vergessen. Beziehung braucht Kommunikation. Und das Gebet ist ein wesentliches Ding, mit Gott Kommunikation zu haben. Dass man sich austauscht, dass man sein Herz teilt, dass man bittet, dass man dankt, dass man hört, auch ein Raum von Gott zu hören. Das Gebet, etwas Unerlässliches. Ich habe mal gelesen in etwas über die Kirchengeschichte, in der Urgemeinde war das so ziemlich das Erste, was sie den jungen Christen beigebracht haben, lernen zu beten. Lernen zu beten. Es war Auch jetzt haben wir ja diesen Glaubenskurs Next Step nach Live on Stage, wo Leute, die mit Jesus neu anfangen, gestärkt werden sollen. Und von drei Teilen ist es einer, dass die Leute erleben zu beten, lernen zu beten. Weil unser Leben ist höchst dynamisch und es ist super toll, Glaubenssätze zu lernen, müssen wir auch. Aber ich muss das mit Gott verhackstücken, ich muss mit Gott reden können. Und das Gebet ist so wichtig, da hineinzukommen. Und könnte man jetzt noch ein paar Sachen anschließen. Und worauf ich heute hinaus möchte, ist das Herz. Das ist natürlich auch, sind alles natürlich riesige Themen, ne, wo man locker eine Predigtreihe drüber halten kann. Aber mir geht es heute um das Herz. Ich muss ein Verständnis gewinnen als Christ, dass mein Herz wichtig ist. Nicht so, ich mache ja dann dies und dann rede ich das, aber mein Herz, da guckt niemals rein, das ist meine Privatsache. Ein großes Missverständnis als Christ, sondern im Herz ist das die eigentliche Drehscheibe deines Lebens. Da passieren die Dinge, die dann auch auf dein Leben Auswirkungen haben. Dass wenn deine Beziehungen funktionieren oder du auch im Job klarkommst und so weiter, als Christ hat das ganz viel damit zu tun, dass Gott in deinem Herzen angekommen ist und hier richtige oder gute Entscheidungen fallen, wie zum Beispiel auch, sich vor Gott zu demütigen, von Gott zu lernen, Gott zu fragen. In die Buße zu kommen, dass Gott Vergebung schenkt. Passiert alles im Herzen. Auf das Herz zu schauen, ist mega wichtig. Und dann tut das Herz ja natürlich eine ganze Menge Geschichten. Im Herzen ruhen Bilder. Ein Menschenbild, ein Bild von Gott. Im Herz ruht Wahrheit oder ruhen auch Irrtümer, ruhen auch Lügen. Die eigentliche Drehscheibe deines Lebens. Deswegen ist es auch so dieses große, wichtige Ding, Gott sein Herz wirklich zu geben. Christsein zu verstehen, ich nehme ein paar Glaubenssätze an, ich glaube auch, dass Jesus der Retter ist, gut, ja. Aber das Eigentliche, wonach Gott fragt, ist, gibst du mir dein Herz, wirst du meine Jüngerin, wirst du mein Jünger. So der Kern. Jesus, ich gebe dir mein Herz, du darfst da hinein mit mir über alles reden. Du darfst darin alles anrühren, alles, was ich denke, was ich fühle. Und du darfst mich prägen und dass du in mir Gestalt gewinnst. Das ist Jüngerschaft. Nicht ein äußeres Konzept verfolgen, sondern dass Jesus in mir Gestalt gewinnt und mein Herz anrührt. Und etwas, was ein Herz auch tut und tun soll, Gott hat es so geschaffen, ist Schätze zu sammeln. Ein Herz sammelt Schätze. Dinge, die es besonders wertvoll findet, die es liebt, für die es sich entscheidet, wo ein Herz, wo dein, wo mein Herz Entscheidungen trifft, dafür werde ich alles tun. Dafür bin ich auch bereit, Opfer zu bringen. Dafür bin ich auch bereit, zu leiden, auch Schmerzen zu erdulden. Weil das ist mein Schatz. Manch einer denkt jetzt vielleicht an gewissen Spielfilm, wo jemand sagt, mein Schatz, mein Schatz. Aber darauf will ich jetzt nicht näher eingehen. Aber es gibt gute und schlechte Schätze. Ja? Es gibt gute und schlechte Schätze und genauso, und damit beschäftigt sich auch unser Bibeltext heute. Und ich lese mal aus Matthäus 6, ab Vers, genau, Samuel, schmeiß uns das mal hier ran, ab Vers 19. Da heißt es, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch, seid ihr nicht viel mehr als sie. Sammelt euch Schätze im Himmel und nicht auf Erden. Da, wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Wie geht es dir damit? Was ist denn dein Schatz? Was ist dein Schatz? Was ist in deinem Leben kostbar, dass es dir keiner nehmen soll? Was ist dein Schatz? Es kann Verschiedenes sein. Und wir nehmen jetzt mal, wir sammeln das jetzt, ich sammle mal so ein bisschen, was so ein Schatz sein kann. Ein Schatz kann ein lieber Mensch sein, oder? Vielleicht ist das dein Freund, deine Freundin. Vielleicht ist es dein Ehepartner. Das ist mein Schatz. Alles Mögliche kann vergehen in meinem Leben, aber das darf ich nicht verlieren. Wenn ich das verliere, kannst du auch spüren, was aus deinem Leben, wenn man rausnimmt und du würdest als Antwort sagen, dann macht mein Leben keinen Sinn mehr. Dann macht mein Leben keinen Sinn mehr. Beim lieber Mensch sind natürlich auch durchaus Kinder da. Kinder können ein Schatz sein. Ein großer Schatz. Wenn die weg sind, dann macht mein Leben keinen Sinn mehr. Es gibt auch durchaus, auch in der Gemeinde Jesu Christi, dass es Ansehen, dass es Ehre ist. Ich bin ein ganz toller Mensch. Ich mache das ziemlich gut. Ich bin einwandfrei. Es äußert sich dann durchaus auch in Verhaltensweisen, dass so jemand dann, wenn jemand das nicht bringt, sehr hart ist. Wie kann derjenige in der Ehe nicht klarkommen? Wie kann der sich an der und der Substanz vergreifen? Wie kann man das nur machen? Unglaublich. Dieses große Missverständnis und ein Zeugnis eigener Blindheit, dass man nicht weiß, wie viel Gnade man erhalten hat. Weil wir haben nichts, was wir nicht durch Gnade empfangen haben. Wenn wir irgendwelche Gerechtigkeiten haben, irgendwelche Einsichten haben, Vermögen an Liebe und alles Mögliche und von Jesus dies und das erkannt haben, super, weil wir es empfangen haben. Und dann zu sehen, okay, der da oben, der ist der Große und nicht ich, sondern Halleluja, dass ich so viel empfangen habe. Und dann gibt es natürlich auch durchaus ein gewisses Geld, ein gewisses Vermögen, was durchaus ein Schatz sein kann. Da habe ich Sicherheit, da geht es mir gut, da habe ich Mut für die Zukunft, weil ich habe ja Geld und es geht mir gut. Und so gibt es verschiedene Dinge, die unser Schatz sein können. Natürlich gibt es auch noch drei Fromme unter uns, ne? Und da ist dann Jesus der Schatz. Jesus, Bibel, Gnade, verschiedene Dinge. Wo Gott einem geholfen hat, könnte auch ein Schatz sein. Und dann gibt es natürlich diese Dinge, ja, das wäre schon gut, wenn es so ist, aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, wie sieht mein Herz denn wirklich aus? Und die gute Nachricht ist, ist ja übrigens die Übersetzung von Evangelium, ne? Die gute Nachricht ist, Was Gott sich wünscht, ist ein ehrliches Herz. Natürlich findet es Gott gut, wenn wir feurig im Gebet sind, wenn wir seinen Geboten folgen, wenn wir lieben, wenn wir opferbereit sind und so weiter. Natürlich. Aber wo kommt es denn her, dass er es uns geben konnte? Und der Beginn dessen ist ganz oft gerade, dass ich Gott gesagt habe, ich habe es nicht. Nein, Gott, ich habe diese Liebe nicht. Ich habe gar keinen Bock zu beten. Oh, da ist Gemeindegebetsabend. Oh, nee. Ey, das, nee. Also ich habe ja auch letztes Jahr schon mal gebetet in der Gemeinde. Da muss ich jetzt nicht schon wieder hingehen. Ja. Ach, Herr. Und es sagen, Herr, eigentlich habe ich auch wenig Erwartung. Dann beten wir vielleicht, aber ich weiß gar nicht, ob da was rauskommt. Und Gott schätzt das ehrliche Herz. Das ist der Hammer. Vor dem Herrn bist du erheblich besser dran, wenn du mit deiner Dunkelheit, deinem Versagen, deiner Traurigkeit dich ihm offenbarst, Herr, so sieht es aus, bitte erbarme dich meiner, als wenn du ein paar Sachen ganz ordentlich hinkriegst und dir auf die Schulter klopfst. Okay, Herr, was machen wir denn morgen? Es ist stark, vor Gott aufrichtig zu sein. Das heißt, wenn wir jetzt darüber sprechen, was ist dein Schatz? Sie ist gerade im Licht der Gnade, der guten Nachricht, die da sagt, er ist barmherzig, er ist ein Retter. Denn wenn es eben nicht mehr so ist, gebunden, dunkel, traurig und so weiter, hat das ganz viel damit zu tun, dass seine Gnade einfach wirksam geworden ist. Und die Verheißung ist, Gott gibt dem Demütigen Gnade. Von daher höre es mit diesen Ohren. Gott gibt dem Demütigen Gnade und sei du vielleicht heute Morgen gerade derjenige, der in seinem Herzen sagt, stimmt, Herr, da ist mein Schatz eigentlich ganz woanders. Da ist mein Schatz ganz woanders. Wie ist das nun, wenn ich in mein Herz reinhorche und merke, da sind Dinge, mein Schatz, die haben mit Gott gar nichts zu tun. Da habe ich überhaupt nicht Schätze im Himmel gesammelt. Überhaupt, wie macht man das überhaupt, sich Schätze im Himmel zu sammeln? Und ich sage ganz kurz, es ist eigentlich immer das Gleiche. Gott bietet etwas an und du nimmst es im Vertrauen an. Und auch wenn Widerstände kommen, bleibst du entweder dran oder ringst, dass du es trotzdem empfängst. Zum Beispiel, Gott sagt uns, wir sollen vergeben. Und jeder von uns kommt an die Grenze, oh, ich kann jetzt nicht mehr vergeben. Und dann gibt es die Steigerung, ich will jetzt auch nicht mehr vergeben, weil es reicht mir, ich habe keinen Bock mehr. Und der andere hat es überhaupt nicht verdient. Und dann ist die Frage, was passiert dann? Und es ist gut, dann zu beten, genauso offen zu sagen, Herr, ich schaffe es nicht zu vergeben. Und Herr, ehrlich gesagt, Gott, es ist noch schlimmer, ich will es gar nicht. Aber in dieser Offenheit wird gegenüber Gott etwas deutlich, bitte hilf mir. Es gilt dein Wort, ich will es tun, aber mir fehlt selbst der Wille. Aber Jesus hat gesagt, dass er uns das Wollen und Vollbringen geben will. Und es gibt manche Momente, wo wir genau das erleben, ja, Jesus, wir brauchen wirklich beides. Ich brauche nicht nur deine Hilfe, Jesus, ich brauche auch, mein Fehler, ich habe hier unten angefasst. Ich brauche auch, dass du mir das Wollen schenkst. Und das ist ein gutes Gebet. Und es ist ehrlich. Und das ist Gott wohlgefällig, weil es ein aufrichtiges Gebet ist. Und wenn Gott dann hilft und das Wollen kommt und du vielleicht dranbleibst, ja, Jesus, lass mein Herz in der Herr, ich will wirklich vergeben und mir kommt langsam die Idee, ich glaube, mir ist noch mehr vergeben. Stimmt. Ja, du hast ja mir auch vergeben. Und ich war damals auf Golgatha nicht dabei und habe dich motiviert. Ich habe auf Golgatha nicht gesagt, ja, Jesus, ich werde die Vergebung auf jeden Fall annehmen, für die du da jetzt blutest. Du hast es aber trotzdem getan. Und sich langsam vorzuarbeiten und dann zu empfangen, okay, ja, ich vergebe. Dann ist das ein Schatz, den du dir im Himmel gesammelt hast, am Beispiel Vergebung. Oder wenn du eine Bibelstelle hast, wo du sagst, das ist ungerecht, das ist ja voll übel. Also der Herr. Da geht dann Mose mit den Leuten los und dann gehen die nach Kanaan und dann mähen die da alle um. Das ist doch kein Gott der Liebe. Kann man oberflächlich betrachtet, kann man das schon sehen. Kann man wirklich so sagen. Aber dann vielleicht ein bisschen genauer hinzugucken, ein bisschen nachzufragen. Wen hat Gott eigentlich da preisgegeben, dass sie sterben sollten? Das waren nicht die lieben Menschen, die irgendwie ein bisschen anders gedacht haben. Das waren Gesellschaften, wo das Thema Opfern von Menschen ganz normal war. Wo das Verbrennen, die Kinder, das heißt es dann, die Kinder durchs Feuer gehen zu lassen, Moloch und wie sie alle heißen, ganz normal war. Heute in unserer Gesellschaft regen wir uns zu Recht auf über Kindesmissbrauch. verfolgen zu Recht Kindesmissbrauch. Damals war das Töten von Kindern und Menschen ganz normal in diesen Kulturen. War das Abschlachten der Feinde ganz normal. Und wo Gott gesagt hat, die Lebenszeit verkürze ich, wir werden eh alles sterben. Ja? Der eine wird 50, der andere 60, was ist was, Jahre. Und Gott praktisch beschlossen hat, diese Menschen sollen früher sterben. Ich sage nicht, dass das gerecht ist, ich will mich da nicht einklinken. Ich will nur einen Gedanken dazu packen, dass es vielleicht doch nicht so leicht ist und dass Gott doch kein Gott der Ungnade ist, sondern dass es etwas komplexer ist. Und an der Stelle vielleicht zu sagen, okay, jetzt finde ich es immer noch nicht gut, wie Gott das gemacht hat, aber ich werde es zumindest nicht mehr verurteilen. Ich lasse Gott wieder frei und vertraue. Er ist doch ein Gott der Gnade. Und ich demütige mich. Ich demütige mich, okay, Herr, ich richte dich nicht. Ich lasse dich Richter sein, richte aber selber nicht. Auch eine gute Entscheidung, Gott Gott sein zu lassen. Und in dem Moment hast du dir wieder einen Schatz im Himmel gesammelt. Gottes Wort zu vertrauen und Gott Gott sein zu lassen. Gott in eine und damit ja auch in eine Gottesfurcht zurückzutreten. Beispiele, Schätze im Himmel zu sammeln. Oder du tust einen Dienst in der Gemeinde zum Beispiel und keiner klopft dir auf die Schulter. Jemand macht dich auch noch doof an und du findest es, ey, hallo, kann doch wohl nicht sein. Macht euren Piep doch alleine. Und dann zu sagen, okay, ich frage jetzt nicht, was Menschen dazu sagen, ich tue es für dich, Jesus. Du bist es wert. Und vielen, ehrlich gesagt, die mir Gutes getan haben, habe ich auch gar nicht Danke gesagt. Und wieder einen Schatz im Himmel zu sammeln, ich tue es nicht für Menschen. Ich meine, es ist auch gut, wenn wir uns unterschiedlich danken und ehren, ist auch gut so, ne? Das sollten wir auch tun. Aber wenn es anders läuft, eine Chance, auch wieder einen Schatz im Himmel zu sammeln, Jesus, ich tue das für dich. Ich gebe dir auch was zurück. Ich bin bereit, dir zu dienen. Okay, also Beispiel für Schätze im Himmel zu sammeln. Und jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken, wie wir ganz einfach mit Schätzen umgehen, die wir praktisch... So. Manfred, kannst du mal kurz mir helfen? Ich brauche noch eine Hand. Ich habe meinen dritten Arm gerade zu Hause gelassen, wenn du gerade das Geld halten sollst. Aber nicht gleich wieder mitnehmen. Nicht gleich wieder mitnehmen, weil bei einem Kassierer muss man mal aufpassen. Ne? So, nun kann es natürlich sein, dass wir uns... Nee, kannst du zu, passt schon. Das ist mal gut, 10 geben, 20 kriegen. Und nun, wie werden wir diese Schätze los, die wir gesammelt haben, die wir gar nicht haben sollten? Das ist ganz einfach. So. Na, jetzt nicht weggehen, Manfred. Okay. Das ist oftmals unser Gefühl. Ne? Da haben wir einen Schatz und dann kommt Gott mit seinem Messer, seinem Hammer, seinem Feuerzeug und dann brennt er unseren Schatz einfach weg. Weil Menschen eben manches Mal so vorgehen, wenn sie ein Problem lösen, dass es mit dem Holzhammer gelöst wird. Und dann, weil wir dann das, was Menschen tun, auf Gott übertragen, haben wir Misstrauen zu Gott. Mensch, was macht der mit meinem Schatz? Und wie gesagt, das kann ja ein lieber Mensch sein. Vielleicht ein Freund, ein Ehepartner, kann ein Kind sein. Was macht der mit meinem Schatz? Und die Frage ist, wie macht denn Gott das? Oder was gefällt Gott, wie wir mit unseren Schätzen umgehen, wenn sie dann eben Schätze geworden sind, das gar nicht so sein sollten? Und ich sage mal ganz einfach, das ist nicht das Optimum. Es ist gut, wenn dein Kind dir wertvoll ist, du es liebst, aber es nicht dein Schatz ist. Weil das Problem ist, das, was dein Schatz ist, ist dein Gott. Das ist das Problem. Hier steht ein paar Verse weiter, da wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Da ist deine Aufmerksamkeit. Dafür würdest du alles tun. Danach richtest du die Dinge auf. Das hat Nordpolqualität. Danach richtest du dich aus. Das ist die Position, die Gott gebührt. Manchmal kann es sein, dass wir unserem Ansehen einen ordentlichen Dämpfer geben müssen. Dass wir in einer Gemeinschaft stehen und uns dann entscheiden müssen, gebe ich Gott die Ehre oder der Gemeinschaft? Dann muss ich einen beschädigen. So wie es hier ein paar Verse später heißt, wir können nur einem Herrn dienen. Manchmal müssen wir beschädigen. Manchmal kann es auch in einer Ehe sein, dass ich mich entscheiden muss. Für Gott oder ich muss meinem Ehepartner einen Dämpfer, muss meinem Freund einen Dämpfer geben. Ich hatte mal einen sehr guten Freund in meiner Zeit, als ich BWL studiert habe und wir waren echt gut unterwegs. damals, als ich ohne Jesus unterwegs war. Und dann haben wir das auch so ziemlich ohne Jesus-mäßig so unsere Abende und was ich was verbracht. Und dann habe ich mich bekehrt. Und dann merkte ich, ich muss vollkommen umdenken, ich muss mich vollkommen anders verhalten. Dann saßen wir manchmal beieinander beim Kaffee in einer Pause zwischen den Vorlesungen und ich konnte nichts mehr erzählen, weil mein ganzes Reden davon geprägt war, da abzulästern, da irgendwas Unzüchtiges, irgendwas Unanständiges zu sagen und so weiter und so weiter. Und ich musste richtig ein Reden neu finden, weil mein Reden so schlecht war. Das ging dann irgendwann, aber dann merkte ich irgendwann auch bald, und er merkte es auch irgendwie, und er selber sagte so, weißt du Mike, irgendwie dein Weg geht so und mein Weg geht so. Und wir merkten einfach, dass der den Boden unserer Freundschaft verloren hatten, dass wir keinen Boden, keinen gemeinsamen Boden mehr hatten. Und ich musste mich dann entscheiden, gehe ich dann seinen Weg wieder mit oder gehe ich den Weg Gottes? Und das hat natürlich wehgetan. Ich habe mich da für Gott entschieden, dass ich den Weg mit Gott gehe. Habe damals das auch Gott so gesagt, Herr, ich gebe dir diese Freundschaft, ich lasse diese Freundschaft los. Was Gott dann getan hat, ist eine andere Geschichte, aber das würde jetzt zu weit führen. Was jetzt wichtig ist, wie gehen wir mit unseren Schätzen um, wenn etwas unser Schatz geworden ist? Und dass es manchmal wirklich eben wichtig sein kann, dass wir unseren Schatz beschädigen. Das Kind, was wir so lieben, was zu der Sportveranstaltung am Sonntagvormittag will, dem Kind will ich alles ermöglichen. Es soll sich doch nicht gezwungen fühlen, zum Gottesdienst zu gehen. Oh nein. Nee, dann geh mal zur Sportveranstaltung. Oder ich sage, nee, jetzt ist Gottesdienst. Und wenn dein Kind 4, 8 oder 12 ist, hast du eine Chance, ihm was zu sagen. Was erlebt dein Kind in dieser Zeit? Was vermittelst du als Wert? Und es ist ja unsere eigene Geschichte. Ja? Das sieht ja bei uns zu Hause so aus. Ne? Wo Daniel in Grundschulzeiten und so weiter Handball gespielt hat. Natürlich gab es Spiele am Sonntag. Und dem Kind dann zu sagen, nee. Und auch den Wert zu vermitteln, du, am Sonntag ist Gottesdienst. Und das fand Daniel dann immer total großartig und hat gesagt, wo kann ich jetzt abwaschen und fegen? Wo kann ich beim Putzen helfen? Oder hat Daniel gesagt, okay. Ja, Möglichkeit A oder Möglichkeit B. Aber wer ist Gott? Wer ist der Erste? Wonach richten sich die Dinge? Ja, wer ist der Erste? Wer ist dein Schatz? Deswegen, was machen wir mit unserem Schatz? Und ich habe 4 Punkte für dich, was wir tun können. Was ich glaube, wie mit Schätzen gut umgehen kann. Dass Schätze vielleicht keine Schätze sind, sondern etwas anderes wären. Von Schätzen zu. Und das Erste ist, für die Schätze oder was dein Schatz ist, zu danken. Hört sich sehr unspektakulär an. Was ist das Besondere beim Danken? Wann danke ich für etwas, wenn ich es empfangen habe? Wem danke ich? Denjenigen, von dem ich es empfangen habe. Und bei dieser Geschichte kann sich die Position ändern. Dass das, was dein Schatz ist und dann ein Stück weit auch Götzenqualität entwickeln kann, zur Gabe wird von dem es auch wirklich gekommen ist. Ist ja nicht weniger als die Wahrheit. Gott, Jakobus, so steht es im Jakobus, von Gott kommt alle gute Gabe, vom Vater des Lichts, der die Dinge sogar darreicht zum Genuss, steht da allen Ernstes. Halleluja. Aber er ist eben wirklich großzügig. Und weil er so großzügig und weil er so brillant ist in seinen Gaben, haben manche Gaben wirklich auch Qualität, wirklich sich wie Götzen zu entwickeln. Aber es ist ja nicht umsonst die Bibel gegeben und die heißt zum Beispiel, danket alle Zeit für alles, seid überfließend in Danksagen und so weiter. Und in dem Moment geben wir Gott die Ehre über dem Kind, über dem Geld, über dem Lebenspartner und so weiter. Danke zu geben und dasjenige wird zur Gabe. Es wird zur Gabe. Danke für das, wo du eigentlich merkst, gib Gott die Ehre und lass Gott wieder Gott werden. Und es wird auch Segen auslösen. Weil wenn wir Dinge zu Götzen machen, wird das früher oder später geistlich massive Probleme geben. Weil so wie Gott den Menschen geschaffen hat, funktioniert er eben nur mit einem Gott. Und wenn das mehr als ein Gott wird, wird das irgendwann schwierig und Gott findet es eben auch gar nicht gut. Ne? Ganz kurzer Ausflug. 10 Gebote werden ja immer wieder auch mal so thematisiert und die Leute sind in der Regel ganz großzügig, dass sie die ziemlich gut erfüllen, so die 10 Gebote. Aber das erste heißt nun mal gleich, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und da muss man mal ein bisschen vorsichtig sein, auf wen trifft es eigentlich zu? Jemand, der sich für Jesus Christus nicht wirklich entschieden hat, finde ich schwierig. Aber auch jemand, der Christ ist, muss aufpassen, dass es nicht doch ein paar mehr Götter sind. Das zweite ist, teilen. Teilen. Das kann man natürlich, wenn man jetzt auf einen Ehepartner, schaut, auch missverstehen. Bitte nicht missverstehen. Aber das berührt zum Beispiel das Thema Eifersucht. Zu sagen, okay, es darf noch andere Menschen sein, die mein Ehepartner lieb hat, also in einer angemessenen Weise lieb hat, die er wertschätzt und so. Eben nicht so, es darf nur zwischen meinem Ehepartner und mir über Wertschätzung, Lob und was ich was geben, sondern es darf auch weitergehen, Stichwort Eifersucht. Oder eben auch Kinder. Ne, sie sind nicht dazu da, mein Leben glücklich zu machen. Es ist so eine große Last für ein Kinderleben, wenn darauf die Last liegt, du musst uns Eltern glücklich machen, weil sie das niemals schaffen werden. Und es ist so ein wirklich Fluch, wenn Kinder das sein müssen, wenn das auch ihr Grund war, warum sie geboren wurden. Wir wollen glücklich sein. Das ist die Erfüllung für uns als Eltern und so weiter. Es ist ein großes Problem. Kinder, und die Kinder merken das. Es ist wirklich eine große Last und Fluch. Denn Kinder müssen auch schwach sein dürfen. Auch, dass sie sich zurückziehen. Nee, Mama, ich hab dich jetzt nicht lieb. Nee, Papa, du gehst mir jetzt auf die Nerven und das alles. Das brauchen sie. Und sie haben niemals die Möglichkeit. Nicht mal ein erwachsener Ehepartner kann dich glücklich machen. Wie viel weniger ein Kind? Wie viel weniger ein Kind? Es ist so wichtig, dass Kinder nicht glücklich machen müssen. Wird oft anders gesehen in unserer Gesellschaft, aber was unsere Gesellschaft so denkt, ist auch keine Referenz mehr. Teilen. Das Thema Finanzen. Wenn du willst, dass das Geld dir ein Segen ist, dann ist es wichtig, Geld zu teilen. Die Bibel hat dazu ein spezielles Konzept, das Konzept des Zehnten. Der Zehnte ist eine ziemlich geniale Einrichtung von Gott. Und weil es doch gewisse Missverständnisse über den Zehnten gibt, das ist irgendwie Altes Testament, das ist Gesetz, will ich einen kurzen Exkurs dazu machen und will mal kurz mir 3, 4, 5 Minuten nehmen zum Thema Zehnten. Und wir gehen mal kurz tatsächlich ins Alte Testament, ganz an den Anfang, und zwar ins erste Buch Mose. Und zwar, ich lese euch mal ein paar Verse aus 1. Mose 14 vor, vom lieben Abraham. Also, da heißt es: Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn und sprach: Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, und gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Wann passiert das? Jahrhunderte bevor das Gesetz Israel gegeben wird. Genau genommen ist Israel noch gar nicht geboren. Denn hier steht Abram, später heißt er Abraham, was die Verbindung und Freundschaft mit Gott ausdrückt. Und auch selbst Isaak, ja, der Erstgeborene Israels, den gibt es noch gar nicht. Ja? Selbst Israel gibt es noch nicht. Und auch der einen Mose und diese Gefangenschaft in Ägypten, die ja 400 Jahre ging, gibt es auch noch nicht. Das sind also 500, 600, was ich was, Jahre, bevor es das Gesetz gegeben hat. Lange bevor es das Gesetz gegeben hat, gibt es schon den Zehnten. Weil der Zehnte ist eben auch keine komische Einrichtung, sondern wem gibt er dem? Da steht, Vers 18, der Melchisedek, Priester Gottes. Er gibt einem Priester Gottes, weil Priesterschaft, also Leute, die am Tempel, dieses Priesterdienst, die brauchen eben auch einen Unterhalt, ja, ein Tempel und ein und Opfer und was ich was, die müssen ja auch was zu essen haben. So ist es immer logisch, dass man einen Priesterstand auch unterstützen muss. Ja? Und dafür dient vorrangig auch gerade der Zehnte von Praxis her. Und er dient dafür, dass jemand sein Vermögen ein Stück beschneidet. Ja? Jemand, weil das ist eben die Gefahr bei Vermögen und Geld, habe ich mehr, geht es mir besser. Habe ich mehr, bin ich sicherer. Habe ich mehr Möglichkeiten, was oberflächlich betrachtet erstmal funktioniert. Aber wenn man im Leben das vollzieht, merkt man, irgendwas ist da faul. So ganz funktioniert es auch nicht. Okay, das ist also lange vorm Gesetz. Jetzt gehen wir hinter das Gesetz. Gib uns mal Matthäus 23, Vers 23. Da ist Jesus mit einem über die Schriftgelehrten im Gespräch und sagt Folgendes. Wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Also wenn sich einer ausgekannt hat, wie das mit der Bibel, mit Gott, Gerechtigkeit und Gesetz funktioniert, war das, glaubt Jesus Christus auf Erden. Ja? Er kannte sich aus. Und nun ist er mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten im Gericht. Hey, was macht ihr? Wie lebt ihr da eigentlich? Und dann sagt er, Mensch, bei diesen Kleinigkeiten gebt ihr den Zehnten. Aber hallo, was ist mit eurer Barmherzigkeit? Sich um Recht zu kümmern und so weiter. Und nun könnte er ja sagen, das bringt ja gar nichts, dass ihr das mit dem Zehnten macht, sondern ihr müsst barmherzig sein. Hat er aber nicht geantwortet. Sondern schaut, wie dieser Vers zu Ende geht. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Die Musik ist in beidem. Wie mit dem Handy am Anfang. Ist schon gut, wenn dein Handy Strom hat. Hast du keinen Vertrag, ist aber Blödsinn. Hast einen Vertrag und Strom. Aber dein Display ist Schrott oder deine Software, du hast nicht die richtige Software, ist auch Blödsinn. Es sind immer mehrere Dinge, die du brauchst. Also, dies sollte man tun und jenes nicht lassen. So ist es mit dem Zehnten. Und der Sinn des Zehnten hat natürlich nie aufgehört, ganz im Gegenteil. Es gab damals die Berufung des Stammes Levi, der den Priesterdienst tat. Und jetzt im Neuen Testament gibt es die Gemeinde, die eben auch ihre Unkosten hat und so. So ist auch der Sinn, die Logik des Zehntens relativ leicht ergreifbar. Okay, können wir wieder zum alten Text gehen? Warum? Kommen wir nochmal zu dem Schätzen zurück. Warum ist das Geld eigentlich so eine Versuchung, dass es so eine Bedeutung gewinnt? Ist ja auch in unserer Gesellschaft ziemlich verbreitet, ne? Wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden in unserem Land, was denkt ihr, wie viele Leute würden sagen, doch, Geld gibt mir meine Sicherheit. Danach mehr Geld zu bekommen, richte ich mich aus. Wie viele Leute würden das sagen? Ein großer Teil? Das wäre wirklich ein großer Teil. Viele Leute machen es daran fest, sind sogar auch bereit, krumme Wege zu gehen, das Finanzamt zu betrügen, weil jedem ist eigentlich klar, dass das nicht so optimal ist, das Finanzamt zu betrügen, so moralisch, aber könnte auch Strafen geben, ne? Wenn du das ein bisschen da kannst du echt Strafen kriegen, wenn es ganz schlecht läuft, gehst du dafür sogar ins Gefängnis. Trotzdem wird das Finanzamt in großem Maße betrogen, weil man sich den Vorteil verspricht, habe ich mehr Geld, habe ich mehr Leben, habe ich mehr Möglichkeiten. Manch einer hat schon deswegen eine Ehe geschlossen, naja, habe ich eine gute Partie gemacht. Manch einer hat anderes Recht gebrochen, um Geld zu bekommen. Warum ist Geld so wichtig? Sind es alles blöde Leute? Warum ist Geld so wichtig? Geld hat eben die Möglichkeit, durchaus Sicherheit zu geben. Ja? Sicherheit, was jeder Mensch braucht. Sich vielleicht einen besseren Anwalt leisten zu können, wenn man juristisch echt ein Problem hat. Sich eine sichere Wohngegend leisten zu können. Geld hat die Möglichkeit, sich vielleicht ein Auto zu leisten, was einfach eine bessere Sicherheitstechnik hat. Geld hat vielleicht auch die Möglichkeit, als nächstes mir Ansehen zu verschaffen. Wie viele Männer haben schon gedacht, mein Auto kann auch Eindruck machen? Die meisten Autos kosten tatsächlich Geld. Geld kann einem Ansehen geben. Und ich packe mal ein anderes Wort dazu, kann also Wert vermitteln. Ob das die letzte Wahrheit ist, ist jetzt eine ganz andere Frage, aber sozusagen, wie es in unserer Gesellschaft, in unserem Leben funktioniert. Ja? Geld kann einem Wert vermitteln. Geld kann einem Sicherheit geben. Das steht sogar in der Bibel. Prediger 7, Vers 12. Da steht, Geld beschirmt. Ich kann es sogar mal kurz vorlesen. Ich lese mal aus Prediger 7, Vers 12 vor, da heißt es, denn wie Geld beschirmt, so beschirmt auch Weisheit. Aber die Weisheit erhält das Leben dem, der sie hat. Geld beschirmt. So keine fixe Idee, es hat tatsächlich eine beschirmende Wirkung. Und manche Eltern haben schon gesagt, du, ich lege noch ein bisschen was drauf bei deinem Auto, dass du was Vernünftiges fährst, damit du möglichst sicherer fährst. Ja, Geld hat echt Möglichkeiten. Kann einem Sicherheit geben, kann ein Ansicht sich geben und es kann einem auch durchaus eine gewisse Macht geben. Hat man auch schon mal gehört. dass Geld etwas mit Macht zu tun haben kann. Manche Tür hat sich schon durch ein Geldgeschenk geöffnet, die sich nicht hätte öffnen sollen. Oder auch manches Gutes ist durch Geld passiert. Okay, Geld hat also eine enorme Kraft, okay? Und weil Geld diese Möglichkeiten hat, ist es eben auch so en vogue, ist es so interessant, es eben gerade zu seinem Lieblingsgötzen zu machen. Und jetzt kommt der Punkt, wegen dieser besonderen Kollision, Konfrontation mit Gott. Nun packen wir es mal kurz nach rechts und schreibe ich hier mal ein anderes Wort drüber. Vaterschaft. Wir parken das kurz mit dem Geld, jetzt gucken wir mal kurz auf das Ding Vaterschaft. Wofür steht ein Vater? Vielleicht kann das auch jemand relativ gut fühlen, der keinen Vater hatte. Vaterlosigkeit. Was fehlt, wenn Vaterlosigkeit ist? Wofür steht ein Vater? Ein Vater steht für Sicherheit. Okay? Natürlich kann auch eine Mutter Sicherheit geben. Ne? Es geht jetzt nicht darum, dass Frauen nicht auch viel leisten können und so. Aber wenn du ein Kind hast, und ich kenne beide Varianten, dass der Vater fehlt oder die Mutter fehlt, dann fehlt diesem Kind etwas. Ja? Der Vater bzw. die Mutter können schon Dinge auffangen, ne? Aber nicht 100%. Ne? Ich hatte jetzt nur eine Mutter, habe gar nicht gemerkt, dass der Vater nicht da ist. Ne? Wenn jemand so etwas sagt, hat er gewisse Sachen in seinem Herzen noch nicht bemerkt. Nee, Gott hat es so geschaffen, dass bei der Mutter wie beim Vater besondere Dinge dranhängen. Und beim Vater ist es eben vorrangig das Thema Sicherheit. Ich bin sicher, ich bin versorgt, ich bin auch verteidigt. Ein Vater verteidigt. Das Nächste, ein Vater gibt Wert, gibt Identität. Das ist eine große Sache. Auch gerade die ganze Nachkriegsgeneration, wo viele ohne Väter aufwuchsen, die können davon viel erzählen. Ein Vater gibt Wert, gibt Identität. Und bei Macht mache ich jetzt mal das Thema Unterstützung. Ne, Macht ist jetzt vielleicht ein bisschen ein kaltes Wort. Ne? Da steht jemand hinter dir, der gibt dir Rückendeckung und du merkst, ich bin nicht allein, der steht hinter mir. Ein Vater. So. Und jetzt denke ich, wird es deutlich. Ne? Wir haben gerade über Geld gesprochen. Und das ist die große Verführungsmöglichkeit. Wir alle haben einen Mangel, dass Gott der Vater fehlt, weil diese Schöpfung gebrochen ist und diese Gesellschaft immer weiter gottlos wird. Ja? Wir alle haben einen Mangel. Wenn du etwas besser aufgewachsen bist in puncto Vaterschaft, einen Vater hattest, gut. Oder du hast keinen Vater, du hast eine Mutter, die das aus einer gewissen Stärke trotzdem ein ganzes Stück auffüllen konnte, gut. Oder manch einer hat irgendwie einen Großvater zu Hause, wo Gott einfach Gnade gegeben hat. Ja? Das kann unterschiedlich sein. Aber deswegen hat Geld so eine enorme Verführungskraft, weil es praktisch eine Art von Vaterschaft glänzen lassen kann, die keine echte Vaterschaft ist. Sie wird nicht zu Leben führen, nicht zu Liebe führen vor allen Dingen, nicht zu Integrität. Ja? Was dein Gott ist, prägt dich. Das ist eins der großen Probleme bei Götzen. Götzen prägen dich. Wenn Geld dich prägt, dann geht Liebe drauf, geht Integrität drauf, geht Solidaritätssinn drauf. Ja? Und das ist die enorme Verführungskraft. Nur so zur Logik. Warum ist Geld eigentlich so ein starker Faktor in unserer Gesellschaft, im Menschen und eben auch für einen Christen eine Frage? Und so geht dieser Text hier weiter. So kommt der Schlussrunde der Predigt. Dass Jesus genau es daran festmacht und sagt, Mammon. Weil deswegen kann Geld eine besonders geistliche Kraft werden und bekommt deswegen auch von Jesus den Namen Mammon. Eine eigene Größe, eine eigene geistliche Größe. Und wenn wir uns darauf einlassen, Götzendienst. Und Jesus sagt, ihr könnt nur einem dienen. Ihr könnt nur einem dienen. Und gerade, und dann ist eben der Punkt, wie? Und es dann zu beschneiden. Durch Danken, Herr, es ist deine Gabe. Durch Teilen. Der Zehnte ist Gottes Arrangement, dass sich Geld nicht beherrscht, sondern du das Geld beherrschst. Und dann kann Geld auch eine Menge Freude machen. Und als Drittes packe ich mal die Gunst hin. Auch ein Riesenthema, auch die 10 Gebote. Ne? Neide dem anderen nicht Haus und Hof, Weib, aber eben auch, ich sag mal, Geld. Hab Gunst, wenn einer mehr hat. Wenn einer ein super Auto fährt, hab Gunst und lass ihm das. Wenn einer weniger hat als du, schau nicht auf ihn herab, sondern halte dein Herz in der Gunst. Und Gunst ist ein starker Schutz, weil Gunst sagt, ich habe empfangen, ich gebe auch weiter und dass das Herz geschützt ist. Weil wie gesagt, man kann mit Geld eine Menge tolle Sachen machen und es kann ein super Werkzeug sein, aber es kann uns eben auch beherrschen. Und an dieser Stelle umsichtig zu sein. Lasst uns Schätze im Himmel sammeln. Und was für welche das sind, ich habe ein paar Beispiele genannt. Strecke dich danach aus. Mancher Schatz muss man auch ein bisschen sich strecken, um diesen Schatz zu gewinnen. Aber es ist gut. Lasst uns Schätze im Himmel sammeln. Amen. Einen kleinen Moment der Besinnung und dann gehen wir zum Ende des Gottesdienstes.